Also, ich hoffe, das ist okay, wenn wir partout sind, ja, weil im Himmel sind wir eh alle partout, da können wir gleich hier damit anfangen. Ja, und die Veranstalter haben gesagt, ich darf über alles sprechen, außer über eine Stunde, und dann mache ich das jetzt, gell? Ja, frei sein, das war ich nicht immer im Leben, und manchmal habe ich auch heute noch so ein paar Punkte, wo ich mich nicht richtig frei fühle, auch wenn ich Jesus Christus lieb habe. Und über diese Dinge, über Schuld, Scham, Verletzungen, über all die Dinge werde ich heute sprechen, aber vielleicht auch noch über diese Dinge, die immer noch nicht in Ordnung sind bei mir. Also ich bin seit 23 Jahren so unterwegs, 14, 15 Jahre davon habe ich Menschen beschützen dürfen, Menschen, die kein Mensch kennt, aber auch viele Prominente, die ich heute aufgezählt habe. Und ich bin seit 23 Jahren in Schulen, in Gefängnissen tätig, mit Obdachlosen, Drogensüchtigen, mit Jugendgangs, ist auch sehr, sehr spannend. Und ich darf viel, viel Arbeit oder Dienst tun, auch bei Männertagen oder in Gemeinden drin. Ist übrigens auch immer sehr spannend. Ich fühle da manchmal auch eine gewisse Unfreiheit, weil die Katholischen schimpfen manchmal über die Evangelischen über die Katholischen, die Landeskirchen über die Freikirchen über die Landeskirchen. Das ist immer so anstrengend, ja, und da fühle ich mich manchmal so unfrei. Und deswegen ist für mich nur eine Frage wichtig, die Jesus Petrus gestellt hat: Hast du mich lieb? Das ist für mich die Frage aller Fragen. Und ich finde es so schön, weil es gibt auch heute noch Momente in meinem Leben, wo ich gar nicht so richtig meinen Wert kenne. Ja? Manchmal gucken wir in die Welt, was hat die Welt uns zu sagen, manchmal fragen wir uns selber. Und manchmal geht es immer und immer wieder in die Hosen. Ja? Weil es gibt immer wieder Menschen, die uns lieb haben, und auch Menschen, die uns nicht lieb haben, die vielleicht sogar gegen uns kämpfen. Und deswegen frage ich Gott: Wer bin ich für dich? In Jesaja 43 steht: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Und ich finde es so spannend, dass Jesus Petrus fragt: Hast du mich lieb? Ich fasse die Bibel deshalb in diese zwei Stellen zusammen: Ich habe dich lieb und hast du mich auch lieb? Ein Satz, der mich unfassbar bewegt, weil ich merke in den letzten Jahren, dass hauptsächlich Männer, auch christliche Männer, Riesenprobleme haben, ich habe dich lieb zu sagen. Da ich ja heute auf der Alp bin, ich habe am 1.1. hier irgendwo in der Nähe, ich weiß nicht ganz, wo genau, am Neujahrsgottesdienst sprechen dürfen. Da kam ein älterer Mann zu mir her, hieß Gebhard, wie mein Papa. Das ist, glaube ich, der dritte Mann, den ich in meinem Leben kennenlernen durfte, der Gebhard heißt. Und er hat gesagt: Mir auf der rauen Alp sagt uns nicht, dass wir uns lieben, das weiß man doch. Als ich vor kurzem in Dresden war, hat mich ein Mann auf die Seite genommen, ein älterer Mann, sagt: Wir in Ostdeutschland sprechen uns keine Liebe aus, wir sind anders erzogen worden. Das weiß man doch. Dann war ich in der Schweiz dieses Jahr schon zweimal, da hat mir auch jemand gesagt: Also wir in der Schweiz sprechen uns keine Liebe aus, das weiß man doch. Mittlerweile frage ich mich, wo macht man es denn überhaupt noch? Ich habe noch keinen Ort, kein Dorf erlebt, wo ich gehört habe: Jawohl, wir sagen uns das. Bei uns in der Gegend ist es normal. Keine einzige. Keine einzige Gemeinschaft, kein einziger Ort hat mir gesagt: Bei uns ist es normal. Also geht es heute um Liebe, die Freiheit, wieder Liebe auszusprechen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der Himmel erfüllt ist von Liebe. Ich glaube, wenn wir uns hier Liebe aussprechen, dann kommt ein Stück Himmel auf Erden. Und ich glaube, der Teufel möchte das nicht. Sag's ja nicht. Die hat man es auch nicht gesagt. Und das muss man nicht sagen. Vielleicht machst du dich lächerlich. Das kann passieren. Aber ich habe die Freiheit, das mittlerweile zu sagen. Frei sein. Dann bedeutet für mich Freiheit, nicht nur Liebe auszusprechen, sondern Vergebung und Versöhnung zu leben. Und da gibt es für mich vier Arten. Ich fange heute meinen Vortrag von hinten an, weil wenn ich dann zu spät dran bin, ich merke halt, die vier wichtigen Punkte habe ich ja vergessen. Ja? Deswegen fange ich gleich mit den vier wichtigen Punkten an und da kann ich auch heute rechtzeitig mal aufhören. Ja? Das erste ist, es ist die Vergebung Gottes. Die Vergebung Gottes. Und ich habe vor 3 Wochen etwas in den Medien gehört, das hat mich so berührt. Und da habe ich gewusst, ja genau, das ist das Evangelium Jesu Christi. Vor 3 Wochen war ein kleiner Bub in Bayern verschwunden. 5, 6 Jahre. Die Mama war mit dem Kinderwagen unterwegs, war unterwegs beschäftigt mit dem anderen kleinen Hosenscheißer. Ja, und der 5, 6-Jährige fährt mit dem Roller einfach weg. Bis die Mutter es merkt, ist der Bub weg. Keine Spur mehr. Sie geht zur Polizei, THW, Feuerwehr, Polizei, alle suchen den Kleinen. 350 Leute, die ihn suchten von diesen ganzen Institutionen, und viele aus dem Dorf haben ihn gesucht. Sie haben ihn nicht gefunden. 17 Stunden später wird der Kleine von einem Angler in einem Teich gefunden. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er war unterkühlt und er hatte Angst. Und als man ihn den Eltern brachte, war von all dem nichts mehr da. Der Hunger und der Durst waren nicht mehr so wichtig. Die Unterkühlung hat aufgehört, weil er in den Armen des Vaters war und der Mutter. Und die Angst war weg, weil er in den Armen des Vaters war. Da denke ich mir, was macht diese Welt heutzutage von Firlefanz? Um Hunger und Durst und Kälte und Angst zu überwinden, da hockt man sich im, verbiegt seine Gelenke, ja, macht Atemtechniken. Da ich Samuel Koch einigermaßen kenne, wie will der Yoga machen? Wie will der das machen? Ich sitze bei Sterbenden am Bett, so oft auch in letzter Zeit, Menschen verloren. Und die sagen mir, ich gehe nach Hause. Wir beten am Schluss und halten uns einfach. Habt ihr gewusst, dass das erste Sinnesorgan, das beim Menschen in Kraft tritt, das Gehör ist? Ab der 14. Schwangerschaftswoche kann das kleine Wutzele im Bauch der Mutter hören. Und es ist eines der letzten Sinnesorgane, die ausgeschaltet werden, bevor ein Mensch geht, hören. Deswegen sagt man auch im Beisein vom komatösen Patienten, man darf nichts Schlechtes sagen. Die kriegen das mit. Und wenn die von Anfang an bis zum Schluss alles mitkriegen, dann ist es wichtig, wieder wie wir miteinander reden und übereinander reden. Und was wir auch wieder sagen. Ich stelle fest, dass diese Welt unfassbar viel Hunger und Durst hat. Ich war mit den Prominenten und Schönen und Reichen unterwegs. Den reichsten Menschen, den ich in meinem Leben beschützte, der verdiente am Tag 80.000 Euro. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der mehr Hunger und mehr Durst hatte und mehr an Kälte litt wie dieser Mensch. Was brauchen wir also wirklich? Ich glaube, vor 2000 Jahren hat Gott eine unfassbare Suchaktion gestartet. Nach uns allen, damit wir endlich nach Hause kommen. Damit Hunger und Durst und Kälte und Angst endlich beendet sind und damit frei sein, Freiheit in unserem Leben wieder regiert. Die Vergebung Gottes durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ich habe heute Morgen mit meinen Jungs, mit Alex und meinem Freund und Trainer bei uns im Haus, mit meinem Sohn einen Vortrag von einem Physiker angehört und hat einen schönen Satz gesagt. Dieser unvorstellbare Gott stellt sich uns vor. Und ich habe diese bescheidene, und ich kriege das gar nicht hin, ja, diesen Gott annähernd ein bisschen zu beschreiben, aber ich versuche das in aller Einfachheit. Ja, und ich hoffe, dass er die Liebe spürt, denn Liebe ist die Motivation, Gott ist Liebe. Gott sendet seinen Sohn, weil er uns lieb hat und sucht uns. Lasst euch finden, Männer. Ja, und vor kurzem hat mir ein Mann gesagt, er merkt, er geht immer wieder von des Vaters Armen weg und kreist immer wieder um den Schweinetrog rum. Ich kreise ständig um den Schweinetrog rum, wie der verlorene Sohn. Und dann merke ich mache das auch oft. Wie gut, dass wir immer und immer wieder zu Vater, zu Papa gehen dürfen. Das Zweite ist, sich selber zu vergeben. Die Vergebung Gottes schafft Freiheit. Ja? Sich selber zu vergeben. Oh Mann, was habe ich in meinem Leben alles gemacht? Ja? Normalerweise, immer wenn ich meinen Sohn anschaue, müsste ich mich eigentlich schämen, was ich in meinem Leben getan habe und was ich nicht getan habe. Sterbende sagen mir oft, die Dinge, die sie nicht getan haben, die beschäftigen sie am meisten. Ich habe mein Leben nicht gelebt. Sich selber zu vergeben, egal was da war. Denn er hat uns schon vergeben. Denn wenn wir uns selber vergeben, dann denke ich, dass wir drei Dinge machen. Wir ernähren uns anständig, wir stopfen nicht alles in uns rein, weil wir wertvoll sind. Wir pflegen uns, weil wir wertvoll sind. Und wir setzen Grenzen, weil wir wertvoll sind. Markus hat vorhin gesagt, seit 9 Jahren bist du kein Personenschützer mehr. Doch, als Christ bin ich immer Personenschützer. Du hast Kinder, du bist Personenschützer. Du hast dich selber, du bist Personenschützer. Eine Gemeinde, einer ist für den anderen ein Personenschützer. Ja? Habt einander lieb, sagt Jesus. Ein neues Gebot gebe ich euch, habt einander lieb. Denn niemand hat größere Liebe denn die, dass es sein Leben gibt für einen Freund. Ein Personenschützer, der sein Leben gibt. Wie oft wurde ich gefragt, ob ich mein Leben geben würde? Dann habe ich immer gesagt, das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment mein Leben geben würde. Vielleicht denke ich in dem Moment, wo jemand angegriffen wird, meine Familie. Vielleicht zögere ich. Ich weiß es nicht. Das entscheidet dann genau diese Sekunde. Das Dritte ist, allen Menschen zu vergeben, die dir wehgetan haben. Allen, ohne Ausnahme. Jetzt wird es schon happig. Und wenn ich manchmal Menschen frage, hast du den Menschen, die dir wehgetan haben, schon vergeben? Dann zählen sie mir auf, wem sie schon alles vergeben haben. Das ist nicht wichtig. Wem du noch nicht vergeben hast, das ist wichtig. Vor 6 Jahren hatte meine Familie einen grauenhaften Autounfall. Und ich sage es auf Schwäbisch, ich habe da seit fast 6 Jahren immer noch 2, 3 Batscher. Ja? Ich könnte das jetzt umschreiben und ich könnte sagen, ich habe Jesus in meinem Leben, mein Leben läuft. Aber nein, das ist eben nicht so. Ja, ich hoffe, ich darf das sagen auch als Christ, ja, weil ich höre in vielen Vorträgen, du hast Jesus in deinem Leben, da geht es steil bergauf. Soweit ich weiß, ich bin kein guter Theologe, aber von den 12 Jüngern wurden 11 ermordet. Da ging es erstmal bergab, ja, was der Paulus durchgemacht hat. Bonhoeffer, Pastor Wilhelm Busch hat 2 Kinder verloren, war öfters im Knast für seine Liebe zu Jesus. Ist nicht immer einfach, aber Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben einfach wird. Der Name Gottes, Yahweh, bedeutet, soweit ich weiß, ich bin da. Ich bin da. Und als meine Frau vor 6 Jahren diesen Unfall hatte, weil ein junger Mann mit 25 Jahren, der übrigens ohne Vater aufgewachsen ist, Söhne und Töchter brauchen das Lob ihres Vaters, du bist ein toller Kerl, du bist ein tolles Mädel und ich hab dich lieb. Wenn dieser Stempel von Mama und Papa nicht kommt, oh, dann suchen wir in der Welt. Manche machen Bodybuilding mit Spritzen und Tabletten. Übrigens 2 Millionen Deutsche nehmen Drogen, damit sie mehr Muskeln haben. Wie traurig. Ne? Nur damit die Welt sie lobt. Manche brauchen ständig Erfolg, die kommen nicht mehr zur Ruhe. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Wie Oder Jürgens, mit 80 Jahren musste er noch auf Tournee gehen. In Wirklichkeit kannte er seinen Wert nicht, hat sein Bruder Manfred gesagt. Er musste immer wieder mit dem Morgenmantel rausgehen, nochmal Applaus erhaschen, mit 80 Jahren. Und er hat selber von sich gesagt, ich bin ein Ewigsuchender. Und auf die Frage, was das Schönste in seinem Leben war, hat er gesagt, das Lob meiner Eltern. Das war das Schönste. Nicht der Gewinn des Grand Prix oder irgendwelche Schallplatten. Das Lob meiner Eltern. Manche junge Männer, die in Gangs drin sind, frage ich, hast du schon eine Freundin? Dann prahlen sie, wie viele Frauen sie schon flachgelegt haben, wie viel das sie aktuell haben. Und ich merke ihre Traurigkeit und ihre Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe. Viele unserer Kinder und Jugendlichen verblöden vom Fernsehen und vor der Playstation. 7,5 Stunden am Tag sitzt ein Jugendlicher heute vor dem Bildschirm. Sie gehen immer weniger an die frische Luft, immer weniger auf Bäume, benutzen immer weniger ihre Fantasie. Da draußen kann man so viel machen, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Sie sitzen in der Bude drin und steht nicht, hat nicht Jesus gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Liebe in den Menschen erkaltet? Da wird es ziemlich kalt vor diesen Kisten. Niemand nimmt dich mehr in den Arm. Du denkst zwar, du hast die Freiheit im Internet, du kannst alles tun. In Wirklichkeit bist du ein Gefangener in dieser Welt. Du bist ein Gefangener. Das merkst du nur nicht. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sei. Und Millionen unserer Kinder sitzen nur noch vor diesem Dreck rum. Ich sage das deshalb, weil ich habe Tausende von Jungs gefragt in Österreich, Schweiz und Deutschland. Ich sage das auch heute zum 10.000. Mal. Jungs, die ich gefragt habe, was würdest du am liebsten mit deinem Papa machen? Die Top-Antwort in allen Ländern, Baumhaus bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, Drachen steigen lassen. Ich habe noch nie was anderes gehört, noch nie. Noch nie hat mir einer gesagt, im Wohnzimmer rumhupfen vor dem Fernsehen mit einer Wii spielen oder Playstation, Xbox, meine Gruft, deine Gruft, was weiß ich was. Hat mir noch keiner gesagt, kein einziges Kind, keiner. Die einfachsten Dinge, wir werden auch heute ein Projekt machen für einfache Dinge. Wir werden lachen und toben, da kann jeder von euch mitmachen. Vor kurzem hat mir einer gesagt, er bietet Manager-Seminare an. Er fliegt mit Manager nach Kanada zum Holzhacken. Nach Kanada zum Holzhacken? Ich habe mir vor einem halben Jahr ein Haus gekauft, handwerklich bin ich nicht der Geschickteste, aber da gäbe es nur ein Haufen Geschäft. Da muss man nicht nach Kanada, Bupfinger reicht. Die Sehnsucht, ein Abenteurer zu sein und rumzutoben. Haben Sie diese Freiheit hier nicht mehr? Geht es nicht mehr? Naja. Ja, und manche junge Männer, so wie der Mann am Unfall, die müssen rasen. Der Mike, so heißt der junge Mann, der war damals 25. Sein Vater ging, als er 2 war. Nie hat er gehört, du bist ein toller Kerl. Nie, war ja keiner da. Ich hab dich lieb, Mike. Hat er nicht gehört? 5-mal hat er den Führerschein weg bis zu diesem 23. Oktober 2010 und fährt in das Auto meiner Frau. 70 Stundenkilometer waren erlaubt. Er fährt mit fast 150 in sie rein. Unsere Freundin, eine Mutter von 5 Kindern, stirbt auf der Stelle. Ihr Sohn, der 9-Jährige, sieht, wie seine Mutter stirbt. Und meine Frau bricht sich, man weiß es nicht so ganz genau, fast 60 Knochen, hat innere Verletzungen und 3 Liter Blutverlust. Meine Tochter mit 16 Monaten überlebt knapp. Es ist unfassbar, wie die kleine Maus aus diesem Knäuel von Blech rauskam. Ich habe dem jungen Mann vergeben. Ich bin frei. In derselben Nacht habe ich zu Gott gesagt, wenn du meine Frau aus dieser Hölle herausholst, wobei ich später weiß, es war gar nicht die Hölle. Die Hölle ist nämlich der Ort, wo Gott nicht mehr da ist. Er ist da. Er war da. Die Hölle war es nicht. Die Hölle ist was anderes. Er war da. Er ist da. Ich habe zu Gott gesagt, wenn du meine Frau am Leben hältst, ich verspreche dir heute, hier und jetzt, ich werde diesem jungen Mann vergeben. Ich werde mich von Wut und Hass total verabschieden. Aber das musst du machen, ich kann das nicht. Und eine Woche später, meine Frau war noch nicht über dem Berg, da bin ich zu diesem jungen Mann gefahren. Ich hab ihn sogar in den Arm genommen. Und habe ihm gesagt, ich möchte dir vergeben. Und ich wünsche dir 2, 3 Dinge. Ich möchte, dass du dich mit deinen Eltern versöhnst, dass du dich auf die Suche machst und um Vergebung bittest und lernst, dich zu versöhnen. Und ich wünsche dir, dass du irgendwann mal in all dieser Dunkelheit das Licht der Welt entdeckst. Und wenn du irgendwann mal die Kraft hast, dann gehst du wieder zu meiner Frau und bittest um Vergebung. Diese 3 Dinge wünsche ich mir von dir. Die Mutter des Unfallverursachers hat mich dann irgendwann mal aufgesucht und hat gesagt, mein Sohn versteht die Welt nicht mehr. Als sie an der Haustüre geklingelt haben, hat er gedacht, ich komme, um ihn zusammenzuschlagen oder zu töten. Und du bist gekommen und hast gebetet. Ja, ich bin frei. Habt ihr schon allen vergeben, die euch wehgetan haben? Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Aber ich vergebe dir, ist auch gefährlich, möchte ich euch gleich sagen. Da kann es passieren, dass du andere Menschen wegtreibst. Ich vergebe dir bedeutet nämlich, du bist schuld an allem. Dem Unfallverursacher konnte ich das sagen, die Schuld war eindeutig. Und jetzt bin ich bei der Geschichte bei meinem Vater. Ich habe meinem Vater ein Leben lang gesagt, ich vergebe dir. Mein Vater, so ein Urschwab mit einem speziellen Dialekt aus unserer Gegend, sagt, was willst du mir vergeben? Gibt es da was, oder? Habe ich was gemacht? Dann habe ich gesagt, hä? Dann hat mir der eine dem anderen aufgezählt, was er alles gemacht hat. Dass ich da immer mehr Schuld und die Mauer immer höher baue, das war mir gar nicht klar. Das hatte mit Freiheit gar nichts zu tun. Zu sagen, guck mal, du hast das gemacht, damit treibst du die Menschen weg. Und bevor ich weiterspreche mit meinem Papa, mein Papa hat mir 4 Wochen vor seinem Tod die Genehmigung gegeben, die Freiheit gegeben, darüber zu sprechen. Das mache ich, ja. Was wir erlebten und so unfassbar und wie wir die Liebe Gottes erleben durften. Davon möchte ich berichten, aber ich möchte euch aber auch nicht verheimlichen, dass jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, ich laufe das nochmal durch, gell. Das heißt aber, alles, was er mir angetan hat, hat keine Macht mehr über mich, gar nicht. Alles, was geblieben ist, ist Sehnsucht nach meinem Baba. Den vermisse ich total. Ja? Ich habe draußen seine Uhr im Auto, in der Mittelkonsole. Da habe ich am Freitag drauf geschaut. Die Uhr ist an dem Moment stehen geblieben, als ich meinen Vater ein letztes Mal sah. Es war 11.30 Uhr. Und als ich ihn küsste und als ich ihm sagte, dass ich ihn lieb habe. Ja? Und ich habe letzten Freitag, ich habe die Uhr öfters mal in meinem Büro an, ich ziehe die Uhr meines Vaters an, dem Mann, wo ich gedacht habe, ich hasse ihn. Den Mann, den ich als Erzeuger betitelt habe. Da hocke ich jetzt mit seiner Uhr in meinem Büro drin. Die geht schon lange nicht mehr, die Uhr. Ich wechsle nicht mal die Batterie, weil er hat die Batterie getragen. Das ist kein Spaß, die wechsle ich nicht, weil die war seine. Und heute, am letzten Freitag, gucke ich auf die Uhr nach fast 6 Jahren drauf. Also der Unfall meiner Frau war 3 Monate nach dem Tod meines Vaters. Und 4 Wochen später ist meine Oma gestorben. Also da hat sie uns, und vor dem Tod von meinem Vater starb mein bester Freund. Also in diesem Jahr 4 Menschen verloren. Da hat sie mich hergeschlagen wie noch etwas. Aber am Freitag gucke ich zum ersten Mal bewusst auf das Ziffernblatt drauf und sehe, die letzte Uhrzeit, die drauf ist, ist 11.30 Uhr. Ein Moment für die Ewigkeit. Denn Liebe aussprechen und Versöhnung bleibt für immer. Das bleibt für immer. Wir alle werden mal zu Staub verfallen. Und wie? Aber die Liebe bleibt. Die bleibt. gebt reichlich weiter. Ja, ich bin aufgewachsen in einem Haus, das kann man eigentlich nicht Haus nennen. Die Dachplatten sind eingefallen, es gab kein Badezimmer, keine Dusche drin. Wir haben uns an einer Schüssel im Hausgang gewaschen. Wir haben unsere Würde gegeneinander verloren oder voreinander. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Mein Vater hatte manchmal nicht mal Geld für einen Gürtel, dann hat er sich einen Strick genommen und die Hose zusammengebunden und der Pulli drüber getan oder das Hemd. Mit seinem 29. Lebensjahr hat mein Vater beschlossen, jetzt schaffe ich nichts mehr. Ich habe davor schon wenig gemacht, aber jetzt mache ich erst recht nichts mehr. Ja. Und mein Vater hatte auch 27 Arbeitsstellen bis zu seinem 29. Lebensjahr. Und das war immer eine Wunde, immer wenn ich gehört habe, der macht das vom Beruf und der das, habe ich immer in der Schule, in der Kindheit Angst gehabt, dass mich einer fragt, was ist der Papa vom Beruf? So unfrei war ich. Ich habe das immer versucht zu umgehen. Und am Anfang des Schuljahres musste ich immer sagen, ich bin der Michael Stahl, ich wohne da und mein Vater ist vom Beruf, und haben die Ersten geschrien, Alkoholiker, Penner, Säufer. Da habe ich ein Jahr lang, ich habe im Oktober schon wieder Angst gehabt, wenn im September die Schule beginnt. Wegen diesem einen Satz, so viel Unfreiheit. Und selbst vor 10 Jahren noch habe ich ja meinen Vater Erzeuger genannt, ja, nicht Vater oder Papa. Und alles, was mit Beruf zu tun hatte, mit meinem Vater, war schlimm für mich. Aber als wir uns versöhnten, also nicht nur Vergebung, sondern Versöhnung erlebten, da konnten wir sogar über all das lachen, was er mir angetan, wirklich. Auch über die 27 Arbeitsstellen. Ich habe meinen Vater mal auf die Seite genommen, den Arm um ihn gelegt, sage, du Papa, jetzt mal ganz ehrlich, wie schafft man das, dass man mit 29 Jahren 27 Arbeitsstellen hat? Und dann hat er gesagt, weißt du, ich war sehr beliebt, die wollten mich alle haben. Ja. Ich sage, ach so? Ja, so kann man es aussehen. Ja. Ja, mein Vater hat oft Sätze genannt wie, du bist nichts und du kannst nichts, du bist zu nichts Nütze. Und das möchte ich euch gleich sagen, liebe Männer, du bist, alles was nach du bist, kommt, das nicht in Liebe gesprochen wird, ohne Wertschätzung, hat fatale Folgen und wird ein Gefängnis. Du bist geliebt, ist Freiheit. Jesus Christus hört von seinem Baba, übrigens am Jordan, an einer der tiefsten Stellen dieser Welt. Du bist geliebt, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Heißt auf Deutsch, boah, ist das ein toller Kerl. Mann, habe ich den lieb. Das bedeutet es. Er wusste es doch, aber er hat es hören müssen. Manchmal frage ich meine Kleine, die bald 7 wird, hast du der Baba lieb? Ich weiß es doch. Ich weiß es. Und trotzdem frage ich sie, weil ich das brauche. Von Petrus wusste er es auch. Aber er hat es gebraucht. Wie viel mehr braucht ihr es? Und die Menschen um euch herum? Und besonders die Älteren, ich hoffe, dass ich normal mit euch sprechen kann. Es war vielleicht viel in eurem Leben. Je länger so ein Leben geht, desto mehr vielleicht Schuld, Verletzung und Versagen. Und desto weniger spricht man sich die Liebe aus. Vielleicht warten eure Söhne und Töchter, eure Enkeltöchter und Enkelsöhne. Vielleicht, ich bin mir sicher, sie warten auf euch. Vielleicht wartet ihr, bis die kommen. Und die anderen warten auf die anderen. Jeder wartet auf irgendjemand. Vielleicht kommt er in Bewegung und macht es heute. Frei sein. Frei sein, weil man die Liebe ausspricht. Frei sein, weil nach du bist, Liebe kommt. Du bist geliebt. Du bist ein tolles Mädel. Du bist ein toller Sohn. Ich mache hier ganz kurz die Klammer auf. Ich habe am 8.11. vor 1,5 Jahren auf einem großen Kongress gesprochen. 3-4 Wochen später bekomme ich eine E-Mail. Da schreibt mir ein Mann mit über 50 Jahren. Am 8.11. hörte ich deine Botschaft. Als am 9.11. die Konferenz aus war, bin ich so schnell wie möglich nach Hause zu meinem Vater gefahren und habe ihm zum ersten Mal in meinem Leben Liebe ausgesprochen. Ich habe gesagt, Baba, ich habe dich lieb. Am 16.11. hat mein Vater einen Schlaganfall und am 23.11. stirbt er. Er sagte, Michael, ich bin unendlich traurig, dass mein Baba nicht mehr da ist. Aber, sagte er, ich bin frei. Ich bin frei, weil ich habe die Liebe ausgesprochen. Seht ihr, das Evangelium Jesus Christus verbirgt noch mehr. Wir alle haben Menschen verloren, an denen wir schuldig geworden sind, wahrscheinlich an nicht gebrachter Liebe. Ja, wir können es jetzt nicht mehr ändern, ist ja nicht mehr da. Hier steht ein Kreuz. Jesus kann man auch das geben, was man nie getan hat. Das kann man ihm auch geben. Die Dinge ihm geben, die wir nie getan haben. Ich bin frei, sagt der Mann. frei, weil ich die Liebe ausgesprochen habe. Seid ihr schon frei? Falls nicht, heute ist ein guter Tag. Heute ist ein sehr guter Tag. Wir machen uns Gedanken um diese Welt, immer mehr Kriege und Katastrophen. In Syrien knallen sich 100 verschiedene Organisationen gegenseitig die Köpfe weg. Wir wünschen uns eine bessere Welt. Manchmal, wenn ich in Gottesdiensten bin, gibt man den Brüdern und Schwestern im Glauben Bussi links und Bussi rechts. Aber selbst wenn ich auf christlichen Veranstaltungen bin, höre ich, du, mit meinem Bruder komme ich gar nicht mehr klar. Mit meiner Schwester auch nicht mehr. Die eigenen Hausgenossen, ja, da klappt es nicht mehr. Ihr wollt die Welt verändern? Sag mal der Generation davor und danach, dass du sie lieb hast. Sag doch deinen Geschwistern mal wieder, dass du sie lieb hast. Und es ist gar nicht wichtig, was zurückkommt. Und das geht es ja gar nicht. Da kommt Verwunderung zurück. Ich habe einen 18-jährigen Bodybuilder gehabt, der gesagt hat, er hasst seine Eltern. Nach meinem tiefen Gespräch, ja, um nachts um 23.30 Uhr, ging er zu seinen Eltern ins Schlafzimmer, hat geweint, da steht dieser Brocken von Kerl im Schlafzimmer, der Vater wacht auf, Mutter und hockert verstrubelt im Bett. Das Erste, was ihn den Sohn fragt, ja, Bub, was ist mit dir los, hast du einen Unfall gehabt? 18 Jahre war er, gell, und hat jahrelang sein Gosch nicht mehr aufgebracht. Und dann sagt er, Mama, Papa, ich möchte euch einfach sagen, dass ich euch lieb habe. Und ich bin in so vielen Dingen schuldig geworden. Ich bitte um Vergebung. Da sagt der Vater, ja, wie, nimmst du jetzt auch noch Drogen oder was, oder? Ja? Aber wisst ihr, wo der junge Mann die Nacht verbracht hat? Wo er doch gesagt hat, er hasst seine Eltern. Bei seinem Papa auf dem Bauch. Und dann, ich habe den Brief da, und dann legte ich mich auf den Bauch von meinem Papa. Ist bis heute so geblieben. Sie wurden Freunde. Und dann habe ich einen 85-Jährigen gehabt in Stuttgart, das ist so 2 Jahre her. Der war so berührt und er hat geweint nach meinem Vorhang. Oh, Männer, ist das wichtig, dass wir wieder weinen? Da gibt es Männer, die sagen, ich muss stark sein. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Was heißt das, stark sein? Ich darf nicht mehr reden. Ich muss mein Gosch halten. Ich muss so da, als wäre alles okay. So nach dem Motto, ja, passt schon. Wenn die Männer fragen, wie geht's? Ja, passt schon. Das heißt, ihr seid beschissen. Aber ich gebe dir keinen Einblick in meine Seele. Ja, muss mir ja schämen vielleicht. Und dieser 85-Jährige hat gesagt, ich habe heute so viel gelernt, wie kaum in meinem Leben zuvor. Und das will ich jetzt bei meinen Enkelkindern besser machen. Sag, hast du niemanden vergessen? Die Menschen in der Mitte? Sag, ich habe schon einen Sohn, sagt er. Aber der ist schon 63. Sag, ja und? Ja. Sag, der Mäusche soll der Alf uns mal anrufen. Ja, wenn du ihn lieb hast. Ja, sag, ich hast du schon mal gesagt? So, ich habe es noch nie gesagt, sagt er. Ja, liebst ihn. Ja, freile. Na, sage ich zu ihm, dann würde ich es tun. Später erfuhr ich Folgendes, also der 85-Jährige rief den Alfons an. Ja. Er rief ihn an und hat gesagt, Alfons, ich bin's, der Vater. Der Alfons sagt, ja, Vater, was gibt's? Da sagt der Vater, Alfons, Gelli, habt ihr noch nie gesagt, dass ich dich lieb habe? Na, Stille am Telefon. Alfons sagt, nee. Na, sagt der Vater, Alfons, ich habe dich immer lieb gehabt, immer. Ich bin stolz auf dich. Ich will, dass du das weißt und ich hab dich immer lieb. Dann war Stille am Telefon und irgendwann sagt der Alfons, ja, Papa, musst du sterben? Diese Welt kann mit diesem Satz, ich hab dich lieb, kaum noch umgehen. Das heißt, er wird sehr wenig gesagt. Das heißt, es ist eine Sehnsucht da. Und unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank, habe ich gehört. Ich hab dich lieb. Was für ein schwerer Satz. Ich habe das von meinem Papa nicht gehört. Ich habe gehört, du bist nichts und du kannst nichts. Nicht, du bist geliebt. Und dann kam ich in die Schule und ich höre von, also ich habe im Jahr 20.000, 30.000 Kinder, die ich unterrichte. Und die letzten 11, 12 Jahre waren sehr intensiv, viele Projekte. Aber wir haben ausgerechnet, es sind ein paar hunderttausend Kinder und Jugendliche. Und da kommen massenhaft Eltern zu mir her und sagen, mein Kind wird gemobbt, weil es groß ist, weil es klein ist, weil Übergewicht hat, weil wir arm sind. Aus tausenden von Gründen. Da sage ich zu den Leuten, also ich bin nicht der Gescheiteste, aber ich glaube, dass kein einziger gemobbt wird, weil er groß, klein, dick oder dünn ist. Kein einziger. Aber kein einziger. Weder abstehende Ohren noch wegen der Frisur, sondern der allererste Grund ist, weil ich das erlebt habe. Die anderen spüren, mit diesen Menschen kann man es machen. Aus zwei Gründen. Weil er nicht seinen Wert kennt und zweitens, weil die anderen merken, ist ja niemand da, der ihn beschützt. Markus, wir sind alle Personenschützer. Wir sollten aufeinander aufpassen. Füreinander da sein. Es nicht zulassen, wenn andere verletzt werden. Wobei wir aber auch wissen müssen, die verletzen, die wurden auch verletzt. Vielleicht muss man die auch mal knuddeln. Vielleicht müssen die auch mal wieder hören, dass sie geliebt sind und wunderbare Mädels oder Jungs sind. Vielleicht muss der Chef mal wieder hören, ja, dass es schön ist, ja, ihn als Chef zu haben. Oder die Kollegin oder der Kollege oder der Nachbar. Der Nachbar. So viel Kriege und 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit in Deutschland. Wie lächerlich manchmal unsere Gesellschaft ist. Da hat man Angst wegen Afghanistan, wegen Armenien, wegen Aserbaidschan, Nordkorea, Südkorea, Irak, Syrien. Überall hat man Angst. Und es gibt 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit. Ich würde in unserer kleinen Welt um uns herum wieder gucken, dass da mehr Liebe ausgesprochen wird und gelebt wird. Um Vergebung bitten. Mein Papa, du bist nichts und du kannst nichts. Der ortsbekannte Säufer, der ortsbekannte Choleriker, der ortsbekannte Schläger. Und so kam ich in die Schule. Der schlimmste Tag für Kinder und auch Menschen, die in den Beruf gehen, das ist nicht der Montag. Ich höre immer von der Welt, Montag ist der schlimmste Tag. Das stimmt nicht. Es ist der Sonntag. Am Sonntag leiden Millionen von Menschen nur in Deutschland nicht wegen den Kriegen in dieser Welt, wegen Menschen im Klassenzimmer und am Arbeitsplatz. Das ist unfassbar. Vielleicht haben sogar Menschen, ich sage es einfach mal so, vor dir und vor mir Angst. Das darf doch gar nicht sein. Wir sollten doch das Spiegelbild Gottes sein. Ja? Die Liebe Gottes, wer uns begegnet, der muss ein Stück weit das Gefühl haben, hier bin ich zu Hause. Und deswegen rede ich offen und frei heute über meine Scham und über meine Schuld. Ich war wirklich mit den Klitschkos ein paar Jahre auf ihren Boxkämpfen unterwegs und als Klitschko vor 6 Monaten nach über 10 Jahren einen Kampf verloren hat, er verliert nach über 10 Jahren einen Kampf, da haben sie online, überall und im Internet haben sie geschrieben, wortwörtlich, Pfeife, Waschlappen, Versager. In einer großen deutschen Zeitung, die auch im Internet präsent ist, die hat geschrieben, einst saß Klitschko auf einem Thron, nun ist er ein Nichts. Ein Nichts. Nach 11 Jahren Unbesiegtheit ein Nichts. Nach Tausenden von Trainingsstunden und Hunderten von Runden, die er nicht verloren hat, ein Nichts. So geht die Welt mit Verlieren um. Als Michael Schumacher diesen Unfall hatte vor 2,5 Jahren und vor halbem Jahr dieser Jahrestag sich wiederholt hat, da wurde ein Freund der Familie gefragt, ein Journalist, warum hört man nichts mehr? Wie geht's ihm? Warum sieht man und hört man nichts? Hat er gesagt, ich weiß es nicht, aber ich kann nur eins vermuten. Er war immer der Starke auf den Rennstrecken. Er möchte nicht in seiner Schwachheit gezeigt werden. Niederlagen und Schwäche. Die Großen machen uns das vor, die Bekannten, die Vorbilder, die Millionen von Menschen kennen. Es wird ein Gefängnis für uns. Und deswegen, ich möchte raus aus diesem Gefängnis. Ich bin schon draußen. Und dann hat mich auch noch sehr berührt, Ronaldo wurde vor 1,5 Jahren gefragt, wenn er nicht Weltfußballer wird, nur Zweiter, was macht das mit dir? Der zweite Platz ist ein Verlierer, sagt er. Der zweite Platz ist ein Verlierer. Wahnsinn. Das sagen die Großen dieser Welt. Verlieren, schuldig werden, Niederlagen, Schwäche will man nicht mehr haben. Da müssen wir dann einen Anfang machen. Jesus hat den Anfang gemacht. Jesaja beschreibt es. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Er war ein Mann, der mit Krankheit vertraut war. Fürwahr, er trug unsere Schuld und unsere Schmerzen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er war wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummte. Und wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank geführt hat. Was für ein Gott, der sich in all seiner Schwäche nackig am Kreuz präsentiert und sich anspucken lässt. Und davor hat er noch Füße gewaschen. Was für ein Gott, der Füße wäscht, sich niederkniet. Diese Demut und auch von Schwäche und Schuld wieder zu sprechen, ist eine Einladung an jeden, sich auch wieder zu öffnen. Denn wenn das raus ist, dieser ganze Dreck, dann werden wir freier. Gott führt uns in die Freiheit. Seht ihr, vor der Versöhnung mit meinem Vater hatte ich nicht die Freiheit wie heute. Ich habe immer geguckt, dass das Thema Vater wegbleibt. Dass, wenn ich gewusst habe, da sitzt einer von irgendeiner Behörde und da, dann habe ich versucht, es den Leuten recht zu machen. Und da rennst du irgendwann mit dem Kopf gegen die Wand. Ich bin frei. Als kleiner Junge habe ich auch Freiheit erfahren dürfen, ja, in dem Leben, in dieser Zeit und in diesem Dorf. Denn ich war jeden Tag draußen. Jeden Tag. Da gab es keine solchen bescheuerten Kisten. Jeden Tag war ich draußen. Vor kurzem hat mich ein 12-, 13-Jähriger in Dresden gefragt, wie jeden Tag? Sag ja. Ja, wenn es geregnet hat? Ja, auch. Ich war sogar draußen, wenn es geregnet hat. Schulweg bin ich sogar alleine gegangen, ganz alleine. Ja? Und ich hatte ab 1900, Anfang der 80er, sogar 4 Kilometer Schulweg. Das heißt, wieder 4 zurück. Wenn heute Schule aus ist, in sämtlichen Schulbereichen, da ist Verkehrschaos, verstopfte Straßen. Damit sage ich den Kindern, ich traue dir das nicht zu. Ich fahre dir lieber hin. Ich glaube nicht, dass du das schaffst zu laufen. Nicht, dass noch was passiert. Mit dem Fahrrad, das traue ich dir auch nicht zu. Mit dem Schulbus traue ich dir auch nicht zu. Jetzt fahren wir dich. Keine Freiheit. Vertrauen bedeutet nämlich Freiheit. Und als Kinder waren wir jeden Tag draußen. Es hat sich keiner gekümmert, ja, wo du die nächsten 4-5 Stunden bist. Wenn die Straßenlaternen angehen, kommst du nach Hause. Wenn die Kirchenglocken läuten, abends kommst du nach Hause. Kein Mensch hat es interessiert, wo du bist. Wir waren frei. Wir waren überall. Auf Bäume, im Wald, sonst irgendwo, am Flüssle, Staudämme gebaut, mit dem LKW-Schlauch den Berg runtergefahren. Alles, wir waren frei. Heute sitzen sie vor Kisten rum. Viele Jungs kennen keinen Purzelbaum mehr. Die einfachsten Dinge können sie auch nicht mehr. Oft, nicht immer. Ja, mit 9 Jahren habe ich meinen Papa gefragt, was kriegst du zum Geburtstag? Und dann spuckte er mir ins Gesicht. Und dann stand ich an einem Bahngleis und habe gesagt, Gott, das mag ich nicht mehr. Die sind alle so gemein zu mir. Und irgendwo spürte ich in meinem Herzen, ich kann das nicht beschreiben, ich habe dich lieb und lebe weiter. Mit 18 Jahren lebte ich auf der Straße, weil ich meinen Vater herausgefordert habe, wenn du mir nur einmal wehtust, dann gehe ich. Natürlich, ich habe nur darauf gewartet, ich wollte den Grund haben zu gehen. Und dann bin ich gegangen. Und ich habe Kampfsport gemacht. Eigentlich wollte ich nur lernen, mich zu schützen. Personenschützer bin ich geworden, um frei zu sein. Damit mir keiner mehr wehtut. Eigentlich ging es doch immer um mich. Und dann kam die Zeit, wo ich meinem Vater auch gut christlich begegnet bin. Er hat gesagt, hör auf zu saufen. Nur dann hat er noch mehr gesoffen. Ich habe das nicht verstanden. Mach das so. Und er hat das Gegenteil gemacht. Und ich war nur noch unterwegs. Je prominenter und berühmter die Leute waren, desto mehr war ich unterwegs. Und in Wirklichkeit war ich auf der Flucht vor meinem Vater. Da hinten sitzt mein geliebter Sohn. Das Baumhaus habe ich nie mit ihm gebaut. Die Floßfahrt haben wir nie getätigt. Den Drachen haben wir auch nicht steigen lassen. Ich bin schuldig geworden. Vor der Mutter meines Kindes und vor meinem Sohn. Und zuerst vor Gott, wie David auch sagt, vor dir allein, mein Gott, bin ich schuldig geworden. Ja, vor euch steht ein Versager als Ehemann und als Vater. Wie gut, dass ich Jesus habe. Dass ich dem die Schuld, all die nicht gebrachte Liebe, mein ganzes Versagen kann ich dem geben. Und sogar meine Scham. Denn er hängt nackt am Kreuz und trägt die Scham von dir und von mir. Deswegen kann ich heute auch über Scham sprechen. Ich bin frei. Thema war doch Freiheit, oder? Ich kann auch frei sagen, jawohl, ich habe versagt. Habe ich wirklich gemacht. Mein Sohn und ich, wir sind so offen und ehrlich, dass wir das auch in den Vorträgen bekennen. Auch er, wenn er spricht oder mal ein Statement gibt. Mein Sohn wollte vor 9 Jahren nicht mehr leben. Da wäre es leicht gewesen zu sagen, die Mutter ist schuld und der ist schuld und die Umstände und mein Leben. Oh, da hätte es viele Möglichkeiten gegeben. Aber wirklich frei wurde ich, als ich gesagt habe, ich bin schuld. Bitte vergib mir. Vergib mir bitte. Und nach dieser Bitte um Vergebung sind Dinge passiert, unfassbar. Deswegen kann ich heute drüber sprechen, ich muss da nicht mehr drumherum eiern. Ja, und dann war es so, ich war zwar mit tollen Menschen unterwegs, man hat mir das Leben von Muhammad Ali in die Hand praktisch gegeben, ich habe mehrere Tage auf ihn aufgepasst. Da gibt es auch so ein Bild, wo ich so richtig ernst und konzentriert gucke und in manchen Sicherheitsbereichen, ja, ich war sehr gefragt als Personenschützer, aber in Wirklichkeit war ich ein trauriger Kerl. Ich war ein dummer, bockiger, verletzter Mensch. Ja, genau das war ich. Dumm, bockig und verletzt. Ich habe sogar die Freiheit, es heute zuzugeben. Und vor 9 Jahren fuhr ich durch unser Dorf durch und habe ich meinen Vater so leicht angetrunken laufen sehen. Und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Mach Frieden mit ihm. Ich bin dann nach Hause, ich habe so 1-2 Wochen Kämpfe gehabt, denn ich wusste nicht, wie ich Frieden machen sollte. Ist verrückt. Ich war an Sicherheitskonzepten für RTL Promiboxen beteiligt, für ARD Gottesdienst. Ich war beim Papstbesuch mit dabei, habe an Sicherheitskonzepten für das engere Umfeld des Papstes mitgearbeitet. Also nicht für den Papst selber, das macht die Schweizer Garde. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich Frieden mit meinem Baba machte. Ich wurde bedroht von so vielen Menschen. Das war nicht so schlimm für mich, wie zu meinem Vater zu gehen. Das muss man sich mal vorstellen. So gefangen war ich. Und dann bin ich, eines Nachts habe ich geträumt, mein Baba wäre gestorben. Und mein Vater lebte damals in einer Kneipe, wo sämtliche Alkoholiker des Ortes lebten. Und dann stehe ich vor Zimmer Nummer 5, nie werde ich das vergessen. Und der Teufel hat mir nochmal die Liste der Vergehen meines Vaters aufgeführt. Falls ihr jemand um Vergebung bitten wollt, der Teufel wird schon an euch arbeiten. Geh ja nicht. Geh, guck mal, was man dir angetan hat. Er arbeitet mächtig. Aber was wir aus Liebe tun, bleibt in Ewigkeit. Es kann nie verkehrt sein. Lasst euch von dem da nicht einlullen. Ja? Und in der Bibel steht, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Das war die größte Mauer in meinem Leben, zu meinem Vater zu gehen, mit 37 Jahren. Und da ging ich da rein und habe gesagt, Gott, wenn du mitgehst, dann wage ich das. Ich kam da rein, mein Vater blickte mich, drehte sich um und wollte anfangen zu schreien. Dann habe ich gesagt, du Papa, aus Vater wurde Papa. Ich wollte dir nur sagen, wie lieb ich dich habe. Möchte ich um Vergebung bitten. Und dieser Mensch, der so oft geschrien hat in seinem Leben, wird still. Dann fragte mich nach vielen Sekunden, warum kommst du zu mir? In einem ganz normalen, ruhigen Ton. Sag ich, Papa, ich habe mich geschämt für dich. Ich wollte dich ein Leben lang ändern. Damit ist Schluss. Du kannst weiter trinken. Ich habe dich lieb, so wie du bist. Und deine Schuld ist nicht mehr wichtig, aber bitte vergib mir meine. Da kommt mein Vater nach 37 Jahren her, Jahrgang 41, mit den Armen nehmen. Das klappte nicht so, weil das hat man ihm nicht beigebracht, wie vielen Älteren auch. Er packt mich am rechten Oberarm. Das war die innigste Umarmung, die er mir in diesem Augenblick schenken konnte. Da hat sie mir gesagt, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt. Ich konnte es dir nie zeigen. Von diesem Tag an wurde er mein Vater und mein Freund. Liebe Männer, mir ist auch ganz wichtig, dass Väter nicht nur Kumpels sind, sondern auch Vater sein. Väterliche Freunde. Und dein Freund, der auch dein Vater ist. Und von diesem Tag an änderte sich unser ganzes Leben. Wir saßen an einem Tisch. Wir hatten Tischgemeinschaft. Ich war zweimal mit Karl-Heinz Böhm unterwegs und wir haben mal so diskutiert. Er sagt, es gibt so viel Hunger in der Welt, so viel wie noch nie. Aber immer wenn man den Fernseher macht, kommt eine Kochsendung. Ich verstehe das nicht. Und Medienpsychologen haben herausgefunden, hinter all den Kochsendungen stecken 2 Dinge. Kochen bedeutet, ich beschenke dich. Ich habe dir ein Geschenk gemacht. Das möchte ich mit dir teilen. Und die Sehnsucht nach Tischgemeinschaft. Wir sitzen an einem Tisch, nicht vor so einer blöden Kiste stundenlang, sondern ich schaue dir in die Augen und selbst wenn du gar nichts sagst, ich fühle, wie es dir geht und du fühlst es bei mir. Manchmal berühren wir uns auch, wir kommen uns nahe. Jesus hat immer wieder Tischgemeinschaft. Jesus hat das schon vor 2000 Jahren erfüllt, was Medienpsychologen heuer herausgefunden haben. Sehnsucht nach Tischgemeinschaft, selbst am Abend vor seinem Tod. Tischgemeinschaft, was für ein Gott. Hier ist Freiheit, miteinander an einem Tisch zu sitzen. Wenn ihr noch ein Fotoalbum habt und ihr wollt etwas über eure Identität und Freiheit wissen, schaut euch diesen Fotoalbum an. Und ich garantiere euch, achtet mal nicht auf die Menschen, sondern nur auf Tische. Ihr werdet in diesem Buch so viele Tische sehen, wie wahrscheinlich noch nie in eurem Leben. Hochzeiten finden an einem Tisch statt. Der Leichenschmaus an einem Tisch. Taufe, Konfirmation, Firmung, wird alles danach an Tischen gefeiert. Jedes Volksfest, ja, hat seinen Höhepunkt, wenn man an einem Tisch miteinander sitzt und feiert. Es gibt Frühstückstische, Mittagstische, Abendtische, Rundetische, Kabinettstische, Stammtische, Wickeltische. Und überall ist Nähe. Jeder Tisch bedeutet Nähe. Ein Büchertisch bedeutet, man steht jemand gegenüber. Wir brauchen wieder viel mehr Tischgemeinschaft. Im Übrigen nur ein Wort zu meiner Mutter. Die hat viel durchgemacht. Die konnte bis vor 10 Jahren keine Liebe aussprechen. Keinen Menschen in den Arm nehmen. Ich habe sehr oft Tischgemeinschaft. Sie wohnt jetzt bei mir im Haus. Wir spielen Tischkicker zusammen. Wir spielen Tischtennis. Mit meinem Sohn, mit meiner Tochter, mit meiner Frau. Und wir essen zusammen. Wir haben fast jeden Tag Tischgemeinschaft. Guckt, dass ihr euch wieder am Tisch trifft. Auch mit den allen Menschen, die Gott nicht lieb haben. In eurer Nähe werden sie Gott spüren. Hoffe ich doch. Wenn sie mit euch am Tisch sitzen. Setz dich mit deinem Nachbarn an einen Tisch. Mit deinen Geschwistern. Eines Tages kommt der Tag, da sind sie vielleicht nicht mehr da oder du. Und die Liebe bleibt. Und als ich mit meinem Vater gesprochen habe am Tisch, da habe ich erfahren, wie bist denn du aufgewachsen? Ich wusste das ja gar nicht. Er wurde von seinem Vater geschlagen. Und der Opa von seinem. Verletzte Menschen verletzen manchmal Menschen. Und keiner konnte dem anderen sagen, ich habe dich lieb. Kein einziger. Ich, Dumbatz, habe es auch nicht gemacht. Ich habe sie noch verklagt, angeklagt für das, was sie mir angetan haben. In Wirklichkeit habe ich den besten Papa gehabt, der er sein konnte. Er konnte nicht besser sein. Er war der beste Papa, den ich haben konnte. Mein Vater wurde ein neuer Mensch. Ich habe oft zu meinem Vater gesagt, fang mal an zu beten. Damit, das ist ein Gefängnis, Leute. Denn je mehr ich das gesagt habe, desto weniger hat er es gemacht. Als wir am Tisch miteinander saßen und lachten und weinten und uns in den Arm nahmen, guck mal, jetzt haben wir die Gänsehaut, da fängt er von alleine an zu beten. Er fängt von alleine an zu beten. Er hört alleine auf zu saufen. Er versöhnt sich von alleine, als ich nichts mehr sagte, als ich nur noch liebte. Da verändert sich der Bursche granatenmäßig. Und kurz bevor er stirbt, 2 Tage bevor er starb, kam der Krankenwagen, hat ihn abgeholt. Es war nicht ersichtlich, dass er stirbt. Da habe ich seine Hand genommen und gesagt, Baba, weißt du, dass ich dich lieb habe? Was? Heute weiß ich, er wollte es nochmal hören. Er hat es gehört. Er wollte es nochmal hören. Er hat es viel zu wenig gehört in dieser Welt. Dann habe ich es ihm nochmal gesagt, aber so laut geschrien, dass die Leute auf der Straße hörten. Dann habe ich ihn geküsst. Küssen bedeutet Freiheit. Der verlorene Sohn wurde geküsst. Vergebung ist das eine. Dem Unfallverursacher habe ich vergeben, ich bin frei. Aber Versöhnung bedeutet, du gehörst wieder dazu, ich gehöre dazu. Gott versöhnt sich mit der Welt, wir gehören wieder dazu. Der verlorene Sohn, der kleine Bub im Wald in Bayern vor 3 Wochen, er gehört wieder dazu zur Familie. Hunger, Durst und Kälte und Angst ist weg. Wir gehören wieder dazu. Bis vor 10 Jahren habe ich meinen Vater Zeuger genannt. Umarmen oder küssen, da hätte ich euch gefragt, bist du Ballaballa? Diesen Menschen? Nee. Als mein Vater starb, habe ich ihn noch einmal besucht in der Leichenhalle. Mir ist eingefallen, als Bub habe ich ihn beobachtet, wie rasiert sich ein Mann. Ich war heute in einer Raststätte, hier hat sich ein LKW-Fahrer rasiert. Und schwupp muss ich an meinen Papa denken. Wie oft habe ich ihn beobachtet, wenn er sich rasiert, hat er keinen Elektrorasierer gehabt. Er hat ihn in meinem Badezimmer gehabt. Mit 8, 9 Jahren habe ich das nachgemacht, wie rasiert sich der Papa. Wenn mein Papa geschlafen hat, habe ich geguckt, wie viele Muskeln mein Papa hat. Wenn er geweint hat, habe ich ihn beobachtet, wie weint ein Vater, wie weint ein Mann. Als ich am offenen Sarg war mit meinem Papa, ich lag auf seinem Oberkörper. Ich habe noch seine Muskeln geguckt. Ich habe ihn geküsst und seinen Bart gespürt. Ich bin frei von all dem, was er mir angetan hat. Im Gegenteil, es wird sogar noch meine Stärke sein. Gott nimmt den Schlamassel unseres Lebens und macht etwas Gutes daraus, wenn wir ihn gewähren lassen. Somit hat das, was mir zum Schaden eigentlich war, dient heute zu meiner Freiheit und zu der Freiheit von Tausenden von Menschen, insbesondere Männern. Mein Papa. Alles, was mir geblieben ist, ist nun seine Uhr und seine Baseballmütze. Die ersten 2 Jahre nach seinem Tod habe ich reingeschaut, ob noch ein Härchen drin ist, mit der Taschenlampe. Habe nie eins gefunden. Die letzten 4 Jahre schnüffle ich rein, um ihn zu riechen. So vermisse ich ihn. Ich bin frei an all dem, was er mir angetan hat, an Bösen. Denn ich wusste, er konnte es nicht besser. Und das möchte ich euch zum Abschluss geben. Ich war auch ein Betrüger. Nicht nur ein Versager als Vater und schuldig gewordener Mensch. Und ich bin auch ein Betrüger. Denn vor 10 Jahren, wenn ich in einem Supermarkt war, mein Vater kam rein, habe ich mich schäbig hinter den Regalen versteckt. Dann habe ich Vorträge gehalten über Werte. Wie gut, dass Jesus für meinen Betrug bezahlt hat. Und so bitte ich euch zum Abschluss, lasst euch von niemandem aufhalten, heute noch die Liebe auszusprechen. Wer Gottes Vergebung noch nicht angenommen hat, mach es so wie ein älterer Mann vor kurzem in der Zeitkirche, der viel durchgemacht hat, der sein Leben lang Gott angeklagt, aber gelebt hat er nicht mit ihm. Der hat am Schluss gebetet mit mir auf dem Acker, Jesus, ich spüre, du klopfst ein Leben lang an die Tür meines Herzens. Jetzt lasse ich dich endlich rein und ich werde dich bitten, für immer zu bleiben. Wir haben geweint zusammen. Sprecht die Liebe aus. Es ist nicht wichtig, was zurückkommt, denn wahre Liebe fordert gar nichts. Gar nichts. Eure Söhne und Töchter, eure Frauen, eure Geschwister, sie warten drauf. Geizt nicht mit diesem Satz. Und manchmal wäre es auch schön, wenn man sich dabei wieder einen Arm nehmen kann, wenn der andere es zulässt. In diesem Sinne möchte ich persönlich für euch beten. Es wird öfters heute gebetet, aber ich möchte speziell jetzt nach diesem Vortrag für euch beten. Herr Jesus, du unvorstellbar großer Gott, der du dich vorgestellt hast in deinem Sohn. Du hast uns versprochen, wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden einzelnen Jungen und Mann heute. Segne seinen Mund, was immer auch in seinem Leben war und nicht war, dass er heute noch die Liebe ausspricht, heute. Es gibt immer nur ein Jetzt, immer nur ein Heute. Bitte segne ihre Hände, damit sie wieder einen Arm nehmen können, schützen, versorgen und heilen und heute noch die richtige Telefonnummer eintippen können. Segne bitte ihre Beine, damit sie die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne ihre Ohren, dass sie mit deinen Ohren hören. Und segne ihre Augen, dass sie mit deinen Augen sehen. Und so segne uns und behüte uns der allmächtige Gott, der Papa, der uns zur Freiheit berufen und bestimmt hat. Jesus Christus, unser Freund und unser Arzt, der für unsere Freiheit gestorben ist. Und der Heilige Geist, der uns Mut zuspricht und tröstet und uns allen die Gewissheit gibt. Wir sind nie allein. Wir sind frei. Amen.